Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Mit einem Haftbefehl wegen des Verdachts auf mehrfachen Prostituiertenmords ist Unterweger jetzt in den USA in Miami festgenommen worden.
Gewalt begleitete sein Leben, gewaltsam war sein Tod.
Ich habe eigentlich nicht die zum Opfer gewordene getötet, sondern ich habe meine Mutter getötet.
Ja, die letzte Stimme, die da jetzt zu hören war, ist jene von einem der wohl bekanntesten Verbrecher der Zweiten Republik, nämlich die von Jack Unterweger. Und damit herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. Unterwegers kriminelle Laufbahn war zunächst vergleichsweise unspektakulär und endete mit einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe 1976. Endete vorerst. Er hatte damals eine Bekannte stranguliert und beraubt. In der Haft begann Unterweger dann zu schreiben und das sehr erfolgreich. Er lancierte zum gefeierten Autor und ja, fast zum Helden der kulturellen Elite des deutschsprachigen Raums. Literarische Größen wie Elfriede Jelinek, Ernst Jandl oder Günter Grass setzten sich erfolgreich für seine Freilassung ein. Im Mai 1990 kam er ohne weitere Auflagen frei und wurde das Paradebeispiel gelungener Resozialisierung. Unterweger wurde zum Fixstern in der sogenannten Seitenblicke-Gesellschaft, fast zum Popstar mit Auftritten nicht nur auf Promi-Partys, sondern auch im Fernsehen und in Radio und in Zeitungen. Und kurz nach seiner Freilassung begann dann aber eine Serie von Morden an Prostituierten. An Unterweger als Täter dachte da noch niemand. Wie er schließlich doch in die Fänge der Justiz geriet, was er als Mensch, wie er als Mensch war und was die kleine Zeitung mit dem Fall zu tun hatte, bespreche ich heute mit dem Kriminalreporter Hans Breitecker und dem Kulturredakteur Bernd Melicher. Aber gehen wir nochmal zum Anfang der Geschichte. Unterweger wurde ja schon mit 16 straffällig, es war ein Diebstahl, aber es begann bald auch mit schwereren Delikten. Wie war das, Hans?
Ja, der Unterweger hat 1973 in Salzburg eine Kellnerin im Auto vergewaltigt und gewürgt, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die hat überlebt, weil ein Autofahrer vorbeikommen ist, zufällig. Das war die erste schwere Geschichte. Und dann kam es in Salzburg zu einem Mord, für den er zwar verdächtig war, aber nie verurteilt worden ist. Und der Mord, für den er dann verurteilt wurde, 1974 in Deutschland, da hat er dann lebenslang gekriegt und ist nach 15 Jahren freigekommen.
Mhm. Bernd, du bist Kulturredakteur und hast auch seinen Roman gelesen. Erzähl bitte mal ein bisschen was über den Häfenliterat, wie er auch genannt wurde, über den Häfenliterat Unterweger.
Das war der Titel, den er dann später verliehen bekam, der Häfenpoet, der Häfenliterat. Jack Unterweger hat, und das ist Faktum, während seiner Haftzeit zu schreiben begonnen. Er hat auch eine Gefängniszeitung veröffentlicht. Er hat sogar Texte für die Sendung Traummännlein geschrieben. Und in späterer Folge einen Roman, einen Autobiografie.
Das war Traummännlein, eine Kindersendung, nehme ich an.
Genau, das war eine Kindersendung, eine Vorabendsendung, also damit die Kinder gut schlafen. Und so eigenartig das klingt, der verurteilte Mörder Jack Unterweger hat Texte dafür geschrieben. Er hat in der Haft den Hauptschulabschluss nachgeholt und hat dann eben zum Schreiben begonnen, wie gesagt, eine Literaturzeitung veröffentlicht. Und eben seine Autobiografie geschrieben, hat sich sein Leben weggeschrieben, wenn man so will. Das Buch trägt den Titel Fegefeuer, wurde später auch verfilmt. Und mit dem wurde er bekannt und mit diesem Buch hat auch dieser Mechanismus eingesetzt, dass sich plötzlich in erster Linie die Wiener Schikaria um ihn geschart hat, weil er eine gewisse Faszination ausgeübt hat, weil er während dieser Zeit auch als Paradebeispiel der Resozialisierung gehandelt wurde, als Beispiel dafür, dass sich ein Mensch bessern kann, auch im Gefängnis. Und das ist alles in dieser Figur, in dieser Person Jack Unterweger zusammengekommen.
Mhm. Und als dieser Star oder aufsteigende Stern der Kulturszene und eben geläuterter Verbrecher hat er auch Interviews gegeben. Und einen Ausschnitt von einem dieser Interviews aus der Justizanstalt Stein möchte ich jetzt kurz vorspielen.
Ich glaube, wenn das Mutterproblem nicht gewesen wäre, dass ich die Mutter gesucht habe, wäre ich vielleicht heute noch in dieser Kleinstadt in St. Veit, wäre ich vielleicht noch in dem Tal drinnen, wäre vielleicht ein Landwirt oder ein Holzknecht oder irgendwie, sondern ja, aber die Hiebe hätten mir nichts ausgemacht. Sondern durch das, dass ich die Mutter gesucht habe und in die Stadt gezogen bin, immer wieder die Stadt, das war ein magisches Wort, weil jeder hat gesagt, die Mutter ist in der Stadt, bin ich immer in die Stadt und in die nächstgrößere Stadt. Und durch das ist es gekommen.
Also die Beziehung zur Mutter hat in seiner Literatur und ja, auch in seinem Leben anscheinend eine große Rolle gespielt. War dieses Thema ausschlaggebend für seine Verbrechen oder hat er sich da vielleicht Begriffe der Psychoanalyse zu eigen gemacht, um sich auch als Opfer darzustellen? War das Teil einer manipulativen Persönlichkeit? Wie siehst du das?
Du hast das Wort schon verwendet. Jack Unterweger war natürlich eine hochgradig manipulative Persönlichkeit. Und diese Muttergeschichte, da muss man vorsichtig sein. Es wurde später immer gesagt, dass diese Morde, die Prostituiertenmorde, quasi Ersatzhandlungen waren und Muttermorde gewesen seien. Ich bin kein Psychologe, aber Faktum ist, dass die Beziehung, die Mutterbeziehung von Jack Unterweger diese problematische Mutterbeziehung sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Die Mutter hat ihn zur Welt gebracht, dann immer wieder weggegeben zum Großvater, zum prügelnden, saufenden Großvater. Unterwegs ist dann in Pflegefamilien aufgewachsen und dann schnell auf dem Pfad der Kriminalität gelandet. Aber er hat sich natürlich immer und auch bei seinen späteren Taten als Opfer der Umstände dargestellt. Und so einfach darf man sich's nicht machen, also weder er noch wir jetzt, dass quasi schlechte Mutterbeziehung, Pflegefamilien und am Ende des Weges steht der Serienmord oder der Mord. Ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, die oder jene Abzweigung zu nehmen. Aber wie gesagt, dass der Jack Unterweger ein problematisches Familienleben hatte, ist Faktum und die Beziehung zur Mutter. Den war halt nie was von ihm wissen wollte. Ich werde nie vergessen, ich habe dann, wie er schon in Haft war, ein Interview mit ihr geführt. Wie er zum zweiten Mal in Haft war, eben nach diesem Prostituiertenmorden, wie er da in Graz in Haft gesessen ist, haben wir als kleine Zeitung die Mutter gesucht und auch gefunden in München. Ich bin rausgeflogen und habe mit ihr ein Interview geführt und habe ganz genau gemerkt, dass diese Frau, solange das Interview gedauert hat, auf die Tränendrüse gedrückt hat und eine wehmütige Geschichte erzählt hat und der arme Hansi und so weiter. Und wie das Mikrofon ausgeschalten war und wie das Interview zu Ende war, hat sie den Schalter wieder umgelegt und man hat gemerkt, dass eine ziemlich, kaltblütige, kaltschnäuzige Frau zum Vorschein gekommen ist. Das heißt, die hat Theater gespielt und hat eben für die Medien eine Rolle gespielt. Aber ich meine einmal, dass ihr Sohn ihr ein Leben lang ziemlich egal war und darunter hat er zweifelsohne gelitten, meine ich.
Jetzt haben wir eigentlich schon einige Dinge wie die Prostituiertenmorde und die zweite Haft vorweggenommen. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück zu seiner Haft. Du hast gesagt, er wurde zum Star der Wiener Schickeria. Es haben sich sehr viele prominente Persönlichkeiten dann eingesetzt für seine Freilassung. Es hat ihn eigentlich jeder das abgenommen, dass er quasi das Paradebeispiel der Resozialisierung. Und im Zuge dessen ist er dann nach 15 Jahren und 4 Monaten aus dieser lebenslänglichen Haftstrafe 1990 entlassen worden.
Völlig ungewöhnlich, muss man sagen.
Völlig ungewöhnlich zu dieser Zeit, ja. Eben wegen diesem einen Mord, für den er verurteilt wurde.
Es gab dann sogar Petitionen, wenn ich mich richtig erinnere, von Künstlern und Prominenten, die sich eben dafür eingesetzt haben, und man darf nicht vergessen, er hat lebenslang bekommen. Ich meine, lebenslang ist bei uns nicht lebenslang, aber 15 Jahre waren der frühestmögliche Zeitpunkt einer Entlassung, einer Enthaftung. Und es wurde bei ihm schlagend. Also wie gesagt, er ist eben nach diesen 15 Jahren rausgekommen. Es gab dann auch legendäre Auftritte im Club 2. Mhm. Unterweger ist wirklich wie ein Dandy im weißen Anzug mit roter Nelke im Knopfloch aufgetreten, hat diese Öffentlichkeit auch sehr genossen, hat sie zelebriert und dieser Erfolg hat auch noch eine Zeit lang funktioniert. Wie gesagt, das war dieses Faszinosum. Ein verurteilter Mörder, das Böse, das sich aber doch zum Guten gewandelt hat. Wie gesagt, zum Literaten, zum hofierten Literaten. Und darauf hat das Publikum und die Öffentlichkeit sehr, sehr angesprochen, offenbar.
Ganz unabhängig davon, hat noch niemand eine Serie an Morden in Verbindung mit Unterweger gebracht. Hans, erzähl mal, was nach seiner Freilassung dann passiert ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht vermutet hat, dass er hinter diesen Morden steckt. Wie war das 1990?
Wie war das? Es hat begonnen mit einem Mord in Vorarlberg an einer Prostituierten. Ist dann in Graz eine Prostituierte verschwunden. Das war am 26. Oktober 1990. Es ist dann am 3. oder 4. März, 3. März in Graz eine Prostituierte verschwunden. In der Zwischenzeit hat man aber die erste Abgängige gefunden, ermordet in Gradkorn, in einem Waldstück in Gradkorn. Und dann sind in Wien nach und nach Leichen im Wienerwald gefunden worden. Alles, also vier Frauen insgesamt, Prostituierte, die sind auch in der Zwischenzeit verschwunden über den Winter her und sind dann im Frühjahr gefunden worden. Und die, wenn man sich die Meldungen angeschaut hat, wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen geblickt hat, wenn man geschaut hat, wie war die Lage am Tatort, ist man auf einen Modus operandi gekommen. Die Frauen sind immer am Bauch gelegen, waren nackt, mehr oder weniger. Der Schlüsselbund war immer verschwunden, das Geldbörsel war verschwunden, es war der Schmuck, aber immer am Tatort. Und die Kleidungsstücke waren weg. Mhm. Und das war für mich damals schon eine rote Linie, die sich durchzieht. Und ich habe dann halt im Sommer 91 war das, wie es die letzte Wiener Prostituierte gefunden haben, rein spekulativ einen Artikel geschrieben. Und zwar ist darum gegangen, ob nicht wieder seit Max Guffler aus den 50er Jahren ein fahrender Serienmörder durch Österreich unterwegs ist.
Bei den Behörden hat es die Vermutung noch nicht gegeben?
Bei den Behörden hat es die Vermutung nicht gegeben, weil jeder für sich gearbeitet hat. Es hat keine Vernetzung gegeben. Die Gendarmerie hat die beiden Tatorte in der Steiermark gehabt. Zum damaligen Zeitpunkt einen Tatort, weil die zweite Prostituierte, die in Graz verschwunden worden ist, ist erst im Herbst dann gefunden worden. Die Wiener Polizei hat die Morde im Wienerwald bearbeitet. Und sie haben sie dann kurz geschlossen. Die Grazer Polizei war auch mit im Boot, natürlich, weil die Prostituierten ja aus Graz verschwunden sind. Und die Grazer Polizei und die Wiener Polizei haben sie dann getroffen nach unserem Zeitungsartikel und haben einen kurzen Check gemacht und sind zu der Ansicht gekommen, dass die Grazer Geschichte mit der Wiener Geschichte oder mit den Wiener Fällen nichts zu tun hat. Mhm. Daraufhin hat man beschlossen, jeder ermittelt für sich. Und wenn sich brisante Details ergeben, die diesen Verdacht möglicherweise erhärten, dann schließt man sich kurz. Das ist aber nie passiert. Unterweg ist ja dann im 1991 im Sommer nach Amerika geflogen und hat aber gewusst, dass ermittelt wird, dass man da einen Serienmörder möglicherweise oder zumindest in Wien einen Serienmörder sucht.
Ja, vielleicht können wir da kurz über diese Phase reden, wo er da eben in Amerika war. Da hat er sich als Journalist ausgegeben, der über Morde berichtet. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Der Unterweger, Jack Unterweger, hat immer die Nähe zur Polizei gesucht, die Nähe zum Chef vom Wiener Sicherheitsbüro gesucht.
War das, weil er wissen wollte, wie es um die Ermittlungen in diesen Fällen steht, oder weil er vielleicht diesen Nervenkitzel, dieses Katz-und-Maus-Spiel gesucht hat?
Das war sicher das? Auch das Katz-und-Maus-Spiel, er wollte sicher aber auch informieren. Zum Teil ist es ihm ja gelungen, inwieweit weiß die Polizei etwas, was mit seiner Person zu tun hat. Es sind ja einige Dinge passiert. Er ist in Graz zum Beispiel, nachdem die zweite Prostituierte verschwunden war, Streife mitgefahren. Das ist von höchster Stelle angeordnet worden, dass er Streife mitfahren darf, und er ist mit der Prostitutionsgruppe, das sind jene Kriminalisten, die fürs Rotlicht zuständig sind, Streife mitgefahren. Es hat dort einen Mordprotest gegeben.
Weil er sich als Journalist ausgegeben hat?
Weil er
oder
immer behauptet hat...
in dem Fall als Journalist auch gearbeitet
nein,
hat,
oder? Nein, er hat sich nicht als Journalist ausgegeben. Er hat in Wien eine Zeitung beliefert, ein Magazin, und er hat teilweise für Radio Wien tatsächlich Beiträge gemacht. Der Hintergrund war natürlich ein ganz anderer.
Weil du gefragt hast, warum er das gemacht hat, das weiß man auch von anderen Fällen, dass die Verbrecher oder dass der Täter immer wieder die Nähe zum Verbrechen und zum Tatort sucht. Aber was ich noch sagen wollte, was der Hans erzählt hat, dass diese Zusammenhänge anfangs nicht gesehen wurden, ich glaube, korrigier mich, dass man die auch nicht sehen wollte. Man darf nicht vergessen, dass der Jack Unterweger noch immer so etwas wie einen, zumindest der Zeit lang, einen Promi-Status genossen hat. Also man wollte nicht wahrhaben, es hat man so einen Fall, einen verurteilten Mörder, geläutert, schreibt sein Leben, hat sich gebessert, und plötzlich sollte er wieder unter Verdacht stehen und so eine monströse Mordserie begangen haben. Also ich glaube, dass du viel auch an Verdrängung, an Nicht-Wahrhaben-Wollen, an Selbstverleugnung eine Rolle gespielt hat.
Ja, aber nur auf höherer Ebene. Unterweger war ja das Aushängeschild, du hast ja schon gesagt, Bernd, der war das Aushängeschild für die Resozialisierung in Österreich schlechthin.
Das wollte man sich selbst nicht kaputt machen.
Das wollte sich die Politik nicht kaputt machen. Es hat ja bei uns in der Redaktion der Kleinen Zeitung auch Kollegen gegeben von der Kulturredaktion, die uns das nicht glaubt haben, dass der in Verdacht stehen könnte.
Bernd, wen meinst du jetzt? Ne?
Der Bernd war noch lange nicht in der Kultur.
Na, später dann. Aber vielleicht ist da kurz noch was da dazu passt. Das stimmt natürlich. Also eben dadurch, dass er unter Schutz dieser Kulturschikaria stand und auch von Kulturjournalisten, die wollten das schlicht und einfach nicht wahrhaben. Wie gesagt, das hat jetzt einmal funktioniert, und es hat dieses Beispiel gegeben, der ist ein Guter geworden, und es wollte sich niemand kaputt machen. Und das hat auch, um das vorwegzunehmen, die Zusammenarbeit zwischen uns beiden so spannend und auch fruchtbar gemacht, wie ich meine. Man muss sich vorstellen, der Hans Breitiger, der gestandene Kriminalreporter, und ich quasi der Kulturmensch und Bücherwurm, und ich muss zugeben, dass ich selbst am Anfang zum Hans Breitiger auch gesagt habe, na, so ein Blödsinn, wie kommt sie auf den Unterweger? Der ist erst ein Guter, lasst ihn in Ruhe quasi, das wird nicht der Jack Unterweger gewesen sein, sucht's woanders. Ich glaube, das ist durchaus richtig, was der Hans da sagt.
Aber zurückzukommen noch ganz kurz, auf die Aussage von Bernd vorhin, bei der Polizei selber, glaube ich, war es nicht der Grund, dass der Jack Unterweger das Aushängeschild war für die Resozialisierung, sondern da, glaube ich, war die Vernetzung nicht so wie heute. Heute wäre das eh undenkbar, wie es damals gelaufen ist. Aber es war auch die Vorstellung bei der Polizei nicht. Wir haben seit die 50er Jahre war kein Serienmörder mehr unterwegs in Österreich, und diese Vorstellung haben sie einfach, das hat einfach ihnen nicht ins Konzept passt, oder man hat das unterschätzt, sage ich jetzt einmal. Und selbst dann, wie der Name Unterweger schon da war, ist ja von uns gekommen, und hat man es noch immer nicht so ernsthaft glauben können, vor allem die Polizei nicht. Gendarmerie ja, Polizei weniger. Und wie wir dann die Fälle haben wir zusammengeführt. Wir haben ja geschaut, wir haben die Vorarlberg-Geschichte, selbst da, wie das dann schon am Tisch gelegen ist, hat gesagt, nein, das passt nicht. Und Vorarlberg war dann doch so, dass die meisten Indizien gehabt haben. Mhm.
Vielleicht noch ein Hinweis für unsere jüngeren Hörer. Polizei war damals getrennt, eben, also es gab die Gendarmerie, die quasi die Polizei am Land war und die Polizei in der Stadt nur als
Und die Schwierigkeit natürlich auch, das muss man schon zugeben, verschwunden sind sie in Graz. Man hat ja nicht gewusst, wo die beiden Frauen sind, bis man die eine gefunden hat in Gradkorn und ein halbes Jahr später die zweite bei Wildon. Dann hat man gewusst, dass beide tot sind und vermutet hat man es vorher, aber die Bestätigung hat man dann gehabt. Mhm. Und dann war die, und dafür zuständig für diese Tatorte war die Gendarmerie-Kriminalabteilung.
Ja.
Und das hat natürlich Reibereien gegeben zwischen Polizei und Gendarmerie.
Und als du diesen spekulativen Artikel, dass das ein Täter sein könnte, geschrieben hast, hast du aber noch nicht vermutet, dass das der Unterweger war?
Ich habe keine Ahnung gehabt, dass Jack Unterweger dafür in Frage. Ich habe nicht einmal gewusst, wer ist der Unterweger gescheit. Ich habe mich mit dieser Person nie auseinandergesetzt.
Aber du warst der Meinung, dass die Indizien dafür sprechen, dass das dieselbe Person sein könnte?
Ich war der Meinung oder ich war der Überzeugung, dass das ein Täter ist, weil eben der Modus operandi immer derselbe war. Und auf Jack Unterweger bin ich erst ein halbes Jahr später durch einen Hinweis gekommen.
Erzähl davon nur.
Ja, erzähl davon. Ich habe gehört, nachdem die zweite Leiche, die zweite Prostituierte aufgefunden worden ist, habe ich ein bisschen herumrecherchiert, auch bei der Polizei, auch bei der Wiener Polizei. Und an der tschechischen Grenze, das war zufällig heute, halt, dass ich da oben war und jemanden getroffen habe, der gewusst hat, dass im Wiener Sicherheitsbüro einen Hinweis gibt aus Salzburg von einem pensionierten Kriminalbeamten, der im, und jetzt kommen wir wieder aufs Jahr 73, einen Mord vor dem Mord in Deutschland, für den er verurteilt worden ist, gegeben hat, wo der Verdacht auf, oder die Spur zu Jack Unterweger führte. Mhm. Unterweger hatte damals ein Alibi.
Ein Mord, für den er übrigens auch nie verurteilt wurde,
nein,
auch später nicht. Nein,
habe ich eingangs ja schon gesagt, für den ist er nie belangt worden. Unterweger hatte damals ein Alibi. 10 Jahre später ist der Vater der Ex-Freundin des Jack Unterweger zur Polizei Wels gekommen und hat ihnen mitgeteilt, dass das Alibi von damals falsch ist. Und die Welser Polizei hat die Salzburger Polizei, die Mordermittler, verständigt und der Mordermittler ist hingefahren und hat den Jack Unterweger damit konfrontiert.
Im Gefängnis, habe ich das jetzt?
Im Gefängnis, ja. Da ist Unterweger 10 Jahre bereits in Haft gewesen. Mhm. Und Unterweger hat gesagt, Herr Inspektor, wenn Sie Beweise haben, gebe ich alles zu und sonst müssen Sie sich wieder verabschieden. Beweise hat er außer die Aussage, und das war Alkoholiker, dieser Mann, der das angezeigt hat, der ist gestorben kurz vorher, den hat er nicht mehr befragen können. Die Tochter hat es zwar bestätigt, hat aber nicht sagen können, dass er definitiv der Mörder ist, sondern sie hat nur gesagt, er war weg in der Nacht. Und so ist er nie belangt worden. Der Staatsanwalt hat dann gesagt, lasst ihn unterwegs in Ruhe, der hat eh schon lebenslang. Für die Freilassung allerdings bin ich heute noch überzeugt, hätte das seine Rolle gespielt. Unterweger wäre nicht freikommen nach 15 Jahren, wenn der Staatsanwalt damals Ermittlungen eingeleitet hätte und wenn man ihn unter Umständen verurteilt hätte.
Und dieser Hinweis, diesen Hinweis
habe ich bekommen, noch einmal zum Verständnis, leichtem Verständnis. Ich bekam einen Hinweis, dass in Wien die Polizei einen Hinweis erhalten hat von einem pensionierten Kriminalbeamten aus Salzburg.
Ja.
Der pensionierte Kriminalbeamte hat aber nicht gewusst, dass es auch in Graz 2 Mordfälle gibt und Vorarlberg auch nicht. Das ist dann erst von uns zusammengeführt worden, weil ich ja vorher schon, ein halbes Jahr vorher schon vermutet habe, dass ein und derselbe Täter ist. Und so ist das ins Rollen gekommen.
Also du bist mit dieser Vermutung dann zu den Behörden gegangen?
Ich bin zur Gendarmerie in Graz, zur Mordgruppe, und habe denen meine Unterlagen gegeben und habe ihnen gesagt, schaut euch den Unterweg an, ich habe gestern einen Hinweis gekriegt. Und das ist dann tatsächlich passiert. Das erste Alibi ist in Wien überprüft worden. Die erste Aktion war Unterweger Alibi überprüfen zu den Grazer Fällen, das war negativ. Und dann ist wieder nichts passiert. Und irgendwann.
Was war sein Alibi?
Das weiß ich nicht, was er gesagt hat, aber er war unterwegs. Offensichtlich hat er ja viele Mädchen gehabt, er war mit Mädchen unterwegs, die haben immer Alibis bestätigt, aber was genau er da zu den Wienern gesagt hat, das ist auch nie aus den Akten hervorgegangen. Aber Faktum ist, dass das war im November, und Faktum ist, dass dann 2 Monate nichts passiert ist, und erst nachdem Mordermittler von der Gendarmerie interveniert haben, es beim Ministerium einen Kollegen gegeben, den sie gekannt haben, und dann ist die Weisung gekommen, Unterwege anschauen. Und das war am 11. Jänner 1992, weiß ich noch ganz genau. Und an diesem Tag, den vergesse ich deshalb nicht, weil ich einen Anruf gekriegt habe von der Grazer Polizei, vom Mordgruppenchef, und der gebeten, ich möge ihn ein Bild zur Verfügung stellen, damit sie Prostituierte befragen können, weil sie haben vom Sicherheitsbüro 20 Jahre alte Bilder bekommen, wo er erkennungsdienstlich behandelt worden ist nach dem Mord in Deutschland. Und so hat er nicht mehr ausgesehen. Und wir haben aber im Archiv keine Fotos gehabt. Ich habe mich auch vorher nicht gekümmert darum, weil die Alibi-Überprüfung ja im November negativ war. Haben wir gedacht, die hat mich getäuscht.
Ja.
Unterweger hat damit nichts zu tun. So, dann habe ich in Kärnten, in der Nacht in Kärnten, in der Kulturredaktion einen Zeitungsausschnitt aufgetrieben mit dem Foto von Jack Unterweger bei einer Lesung in Villach. Mhm. Und mit diesem Bild, das haben wir kopiert, der hat mir das mit heraufkopiert, heraufgeschickt über, und ich habe das der Polizei mehrfach kopiert, der Polizei gebracht, und um 12:30 in der Nacht haben sie dann 3 Zeuginnen gehabt, die gesagt haben, ja, das ist er. Der ist mit uns im Wald rausgefahren, die eine hat er sogar gewürgt und sie hat geschrien, dann hat er abgelassen. Jetzt hat man gewusst.
Also Frauen aus dem Prostituiertenmilieu,
alles Frauen die das aus dem Prostituierten
Glück gehabt Milieu, haben, nicht umgebracht genau. worden zu sein.
Und jetzt hat man gewusst, die Spur ist heiß.
Ja.
Und Jack Unterweger ist ein massiv tatverdächtiger Mann.
Ja. Und dann begann eure Zusammenarbeit, oder?
Das war dann Auslöser für uns. Ich habe dann den Bernd Melicher angesprochen. Der war damals bei uns in der Kriminalpartie. Und ich bin erfahren, dass er den Unterweger erkennt. Und so hat der Bernd mit dem Unterweger einen Gesprächstermin vereinbart.
Ja.
Unterweger ist dann, wir haben den Unterweger heruntergelockt, wenn du so willst, als Kulturjournalisten getarnt, weil wir Fotos gebraucht haben. Wir haben gewusst, die Spur ist jetzt heiß, aber wir haben keine Fotos, wir brauchen Bilder.
Entschuldigung, das war natürlich die einzige Möglichkeit, an den Unterweger ranzukommen, weil man darf nicht vergessen, die wirklich erfolgreiche Zeit war vorbei, auf das kommen wir später vielleicht noch. Und wir haben jetzt da eben behauptet, dass wir gehört haben, dass er ein neues Buch schreibt, und wir würden gern mit ihm über Literatur, über seine Zukunft
reden. Ja, reden wir gleich drüber. Also er war damals nicht mehr so erfolgreich wie zu der Zeit eben, wo er frisch als der Häfenliterat quasi aus dem Gefängnis gekommen ist und hat dann viele Rückschläge erlitten, also karrieremäßig.
Wenn es eigenartig das klingen mag, so ein großer Erfolg war mit der Entlassung oder mit der Enthaftung quasi vorbei. Wie gesagt, er hat dieses Buch Fegefeuer geschrieben, das Buch wurde verfilmt, sogar damals aus dem Häfen raus durfte er die Kinopremiere, zur Kinopremiere. Und damals war er noch in Haft. Mit dem Film war er übrigens überhaupt nicht zufrieden, weil er ihm zu wenig heldenhaft war. Also er hätte gern
besser. War er Narzisst?
Ja, eindeutig. Er war ein
ganz sicher.
Ein hochgradiger Narzisst. Auf das komme ich jetzt da gleich noch. Wie gesagt, der große Erfolg war mit diesem Buch vorbei. Das passiert oft.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. In dem Zusammenhang ganz kurz hat es ja auch die Gerüchte gegeben, wie die Erstermittlungen geführt worden sind, gezielt gegen Jack Unterweger in Wien, waren die steirischen Kriminalbeamten ja in Wien. Und damals ist sogar der Verdacht aufgekommen, dass er das Buch nicht selber geschrieben hätte im Gefängnis, sondern schreiben hätte lassen. Dass er einen Ghostwriter gehabt hat. Und ob das ist, kann man nicht beurteilen, aber der Verdacht ist damals aufgekommen, würde erklären, warum der der Autoren oder der literarische Erfolg deiner Kopper plötzlich abgebrochen.
Nein, ist
aber spekulativ.
Sehe ich anders, höre ich auch zum ersten Mal. Ich glaube, dass die Erklärung viel einfacher ist. Wie gesagt, der Jack Unterweger war nicht der erste schreibende Verbrecher, wenn man so will, und wird auch nicht der letzte sein. Und dieses Phänomen gibt's öfter. Solange diese Leute ihr Leben wegschreiben, ihre Autobiografie schreiben, das funktioniert ja noch, da haben sie einen Stoff dafür. Aber in weiterer Folge müssten sie, um Literaten zu werden, müssten sie den Sprung in die Fiktion schaffen, und den schaffen sie nicht. Wie gesagt, ihr Leben können sie noch schildern, beschreiben, was auch immer, und dann bricht's ab. Und genau das war bei Unterweger der Fall. Er hat doch nach der Entlassung mehrere Bücher geschrieben, die waren überhaupt also haben sich schlecht verkauft, waren keine Erfolge. Ich glaube, dass er hochgradig frustriert darüber war, weil er sich dann eben in Freiheit ein Leben als Literat vorgestellt hat. Und das war er schlicht und einfach nicht.
Und die darauffolgenden Misserfolge waren dann zeitlich in etwa übereinstimmend mit den Morden.
Ja, Unterweger ist jedes Mal, wenn er Frust gehabt hat, ist er zum Mörder geworden. Ich sage das jetzt einmal ganz so wie das auch in den Akten oder aus den Akten hervorgeht. Es war ja dann auch Auslöser für einen Haftbefehl. Ich habe dann meine Kollegen in der Bezirksredaktion angerufen und habe ihnen zwei Zeitpunkte gegeben, zwei Datums genannt. Und gebeten, sie sollen nachschauen, ob Unterweger in der Steiermark war, einmal wie die erste Prostituierte und dann wie die zweite verschwunden ist. Und die Kollegin aus Vorarlberg hat mich dann zurückgerufen und hat gesagt, du, der Unterweger war in Vorarlberg, hätte eine Lesung gehabt. Es war nur ein Interessent da und Unterweger ist frustriert weg. Eine halbe Stunde später ist in Graz die Prostituierte verschwunden, wie man dann später erfahren hat und festgestellt hat, und in Vorarlberg war es ähnlich. Mhm. Hat er Verträge mit dem ORF geführt, es sind nicht zustande gekommen, Unterweger ist frustriert weg, ist in die Tiefgarage, hat die Prostituierte aufgenommen und hat sie umgebracht.
Mhm. Man muss natürlich, ich bin ganz deiner Meinung und das lässt sich auch aus den Akten nachvollziehen. Man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht leiden, Psychologen wären da, aber Faktum ist, dass diese Morde, vielleicht muss man damit beginnen, diese Serienmorde, diese Morde an den Prostituierten, sind keine Sexualmorde. Das sind keine Sexualdelikte, das sind schlicht und einfach Machtverbrechen. Da geht es um Macht, um Leben und Tod. Das ist die ultimative Macht, die ein Mensch haben kann. Er hat die Macht über Leben und Tod seines Opfers. Unterweger, wie gesagt, war ein hochgradiger Narzisst, und durch die Misserfolge hat es eine massive Kränkung gegeben. Der war zutiefst gekränkt, und wie der Hans gesagt hat, oft Nachlesungen, wo zwei, drei Leute nur waren, wo er enttäuscht war, wo er frustriert war, wo sich Wut aufgebaut hat, ist er später zu Verbrechen gekommen, wo er offensichtlich Druck abgebaut hat. Mhm. Wo er Druck abgebaut hat, wo er eine ultimative Machtdemonstration, nämlich jene über Leben und Tod, gehabt hat und auch offensichtlich ausgeübt hat.
Dann kam es einmal zu diesem Termin. Also ihr habt zusammengearbeitet, du als Kulturredakteur und du als vermeintlicher Kulturredakteur habt vorgegeben, sich mit ihm über sein neues Buch unterhalten zu wollen. Wie kam es dann zu dem Treffen und was ist
Bernd
da passiert?
Bernd war kein Kulturredakteur.
Der Bernd war kein Kulturredakteur, jetzt ist es.
Aber ich habe mich leichter tarnen können, weil ich eben der Bücherwurm war und genau. Du warst der Kriminalreporter. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich den Hans, der natürlich nicht aus seiner Haut konnte, und dann im Zuge des Gesprächs immer wieder einschlägige Fragen gestellt hat Richtung Polizei und Verhör, dass ich ihm unter den Tisch immer treten habe müssen, dass eben die Tarnung aufrechterhalten bleibt, dass wir eben zwar Kulturredakteure sind. Aber das war die Situation, die Gesprächssituation.
Klären wir noch mal kurz, wie es zu dem Gespräch gekommen ist überhaupt. Ihr habt ihn einfach angerufen und hat gesagt, passt, treffen wir uns.
Bernd hat ihn angerufen, weil ich ihn gebeten habe. Das war ja der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Bernd, kennst du den Unterweger? Wenn du mittun willst, bist du bei der Geschichte dabei. Ich habe schon Monate vorher gearbeitet dran. Und Bernd ist sofort eingestiegen, war ein unmittelbarer Kollege wir haben eine eigene Kriminalberichterstattungsgruppe gehabt und da war er dabei.
Ich war damals kurz, ich war auch Kriminalreporter.
Ja.
Aber ich bin aus einer anderen Welt gekommen. Wie gesagt, der Profi Breitegger, ich war der Frischgefangte, der kurz zuvor das Unterwegerbuch gelesen hat und ich gebe es zu, der davon
Fegefeuer
fasziniert war. Und ich habe zum Hans Breitegger gesagt, wie kommst du auf diese absurde Idee? Das ist ein guter Literat, das ist kein Serienmörder.
Ich habe das Buch auch gelesen gehabt, aber ohne mich mit Unterweger auseinanderzusetzen, mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Das ist der Unterschied. Und so haben wir zwei verschiedene Zugänge gehabt zu der Geschichte. Ich habe die Fakten gezählt. Der Bernd war einer, der überlegt hat. Und ich erinnere mich noch ganz genau, der Bernd ist nicht nur einmal gekommen und hat gesagt, Hans, du liegst falsch. Und der Unterweger nie und nimmer. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt weiter, Unterweger ist unser Verdächtiger. Und so haben wir uns ergänzt und wir haben das sehr gut gemacht. Und wir waren die erste Zeitung, die kleine Zeitung, die überhaupt berichtet hat, dass die Spur zum Unterweger führt und dass es einen Haftbefehl gibt.
Vielleicht auch deshalb, weil ich ans gute im Menschen geglaubt habe und du aufgrund deiner Praxis gewusst hast, dass es halt selten der Fall ist, dass diese Wandlung vom Saulus zum Paulus wirklich passiert. Ich habe daran geglaubt, du nicht, und offenbar bist du richtig gelegen.
Aber du brauchst jetzt nicht enttäuscht sein.
Nein, es hat mir, nur als Randbemerkung, es hat mir sehr belastet, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war zutiefst davon überzeugt. Wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe die Geschichte verfolgt und habe mir gedacht, es gibt doch Fälle, wo es gut gehen kann, obwohl jemand so eine Biografie hat, mit allen Schrecklichkeiten, und es gibt die Möglichkeit, sich zu bessern. Und habe mich geweigert, daran zu glauben, dass dem nicht so ist.
Mhm. Prozess. Ich bin schon auch vorsichtig vorgegangen, so war es nicht, dass ich gleich mit ausbasant habe, Unterweger der Täter, sondern wir haben das sehr vorsichtig vorbereitet. Ich hab mit der Gendarmerie Ängste absprochen gehabt. Ich habe immer wieder was erfahren, aber sie haben auch von uns, sie haben erstens den Hinweis gekriegt, dass möglicherweise ein Unterweger dafür in Frage kommt. Sie haben von uns den Hinweis gekriegt dann, dass er in Köfloch war, das war Auslöser für einen Haftbefehl, und ab dem Zeitpunkt hat es für mich null Zweifel gegeben.
Aber jetzt noch einmal der Reihe nach. Du hast den Unterweger du hast vorgegeben, Kulturjournalist zu sein und dich gern mit ihm und gemeinsam mit dem Hans zu treffen, sein neues Buch zu besprechen.
Genau.
Dieses Treffen wäre dann kurzfristig noch fast ins Wasser gefallen. Habt ihr mir im Vorgespräch erzählt?
Das ist ein Redaktionsgeheimnis.
Ja, das würde zu weit führen, wenn man das jetzt im Detail erklärt.
Machen wir es kurz, Panne Hans. Es hat eine technische Panne gegeben und der Jack Unterweger hat kurzfristig Lunte gerochen und hat zu Recht angenommen, dass wir doch nicht Kulturredakteure sind, sondern irgendwas mit der Polizei zu tun haben oder mit der Polizei zusammenarbeiten und ihn da quasi in eine Falle locken. Wir haben ihn dann überzeugen können davon, dass das nicht der Fall ist, dass wir tatsächlich nur an seiner Literatur interessiert sind und uns deshalb mit ihm treffen wollen. Wie gesagt, er war kurzfristig aufgrund technischer Gebrechen hat er glaubt, dass wir da mit der Polizei zusammenarbeiten, aber wir haben diesen Verdacht dann ausräumen können und das Gespräch hat stattgefunden.
Da muss ich jetzt den Bernd loben, das war ausschließlich dem Bernd sein Verdienst, dass dann zu diesem Gespräch doch noch gekommen ist, weil Unterweger, ich sehe im Bernd noch kreidebleich, wie er mir entgegengekommen ist in der Früh und gesagt hat, du, stell dir vor, der Unterweger behauptet, wir sind Polizeispitzel aufgrund der Panne, die uns am Vortag passiert ist. Und ich habe ihm hoffentlich noch verquicken können, dass das nicht, dass wir keine Spitzel sind. Wie ich beim einfach klipp und klar gesagt, dann machen wir keine Geschichte über das neue Buch und dann lassen wir es bleiben. Dann ist Unterweger wieder ganz friedlich geworden.
Da hat natürlich die Eitelkeit wieder gesiegt, weil zu dem Zeitpunkt hat sich kein Mensch mehr für ihn interessiert, quasi, sagen wir uns ehrlich. Und er wollte uns halt erzählen von seinen literarischen Plänen und ist dann doch gekommen. Also da kommt wieder sehr, sehr Persönlichkeit ins Spiel, dass er alle Verdachtsmomente, die er gehabt hat und Zweifel über Bord geworfen hat und eben mit uns über seine Literatur reden wollte. Mhm. Eitelkeit, Narzissmus.
Nicht nur über Literatur geredet, du wolltest den Hans ein bisschen einbremsen, hast du vorher gesagt, und hast ihn unterm Tisch mit Fußtritten maßregeln müssen. Und welche Infos wolltet ihr ihm rausrücken?
Es war schon so, wir haben mit ihm dieses Gespräch, dass der Unterweger nach Graz kommt, war ja abgesprochen mit der Polizei, dass wir ihn herunterlocken wegen Fotos. Und ich bin gebeten worden vom Mordgruppenchef, der gesagt hat, aber bitte keine Vorhalte oder keine Fragen, was die Grazer Morde betrifft, nicht? Und daran haben uns schon gehalten, aber der Unterweger hat dann,
von sich aus davon
vorher
geredet,
aufgrund unserer Panne zur Polizei gegangen ist er verhört worden, 4 Stunden lang. Und dann ist er mit den Morden, mit den Grazer Morden, dahergekommen und hat uns gesagt, die Grazer Polizei, die Schweine wie die Wiener und der Salzburger, der will mich fertig machen, nicht? Und so hat sich das Gespräch dann, natürlich habe ich dann hin und wieder versucht, Details rauszukriegen und der Bernd hat mir mal ins Schienbein treten, der darf nicht merken, dass wir ja Kriminalreporter sind. Mhm. Aber es war ein sehr fruchtbares Gespräch, trotz allem. Unterweger ist immer wieder auf die Prostituiertenmorde gekommen, in Graz, in Wien. Aber er hat uns auch erzählt, dass er im Sommer 91 war es, in Amerika, in Los Angeles war, dass er mit der Polizei mitgefahren ist. Da war er ganz stolz, dass er es zusammengebracht hat, im Milieu mit einer Streife unterwegs zu sein, um für ein Wiener Magazin zu schreiben. Er hat natürlich nicht gesagt, ich habe die Prostituierten da drüben umgebracht, das haben wir auch nicht gewusst. Das ist erst nach seiner Verhaftung im Zuge eines Interpol-Schriftverkehrs aufgekommen, dass da auch 4 ungeklärte Morde gibt, die dieselbe Handschrift haben. Aber er hat halt erzählt, immer wieder von den Morden angefangen. Er hat die Grazer Polizei beschuldigt, dass sie ihm die Morde in die Schuhe schieben will. Er hat die Wiener Polizei, die auch inzwischen schon den Verdacht gehabt hat, beschuldigt. Er hat den Salzburger Kriminalbeamten beschuldigt. Das hat er alles gewusst. Wir haben ja nicht gewusst, dass Unterweger zur Wiener Polizei so enge Kontakte gepflogen hat. Das ist ja alles im Zuge der Ermittlungen erst herausgekommen. Er hat erzählt, kein Mensch hat das gewusst vorher, außer ein Mann im Sicherheitsbüro, dass er im 1991 in Amerika war. Dass er dort mit einer Streife im Rotlichtmilieu unterwegs war, um eine Story für ein Wiener Magazin zu schreiben. Er hat natürlich nicht uns gesagt, ja, war da mit Prostituierten unterwegs und ich habe die umgebracht. Das nicht, aber er hat uns erzählt, dass er dort war. Und dann hat er uns geschildert, und das höre ich heute noch, wie er erzählt, dass er eine Afrikanerin getroffen hat, die mit ihrem schwerkranken Kind unterwegs war von Krankenhaus zu Krankenhaus, und weil sie keine Versicherung gehabt hat, ist sie nicht aufgenommen worden. Und er ist dann mit ihr so lange gefahren, bis er ein Spital gehabt hat, wo dieses Kind oder dieser Bube behandelt worden ist.
Hm. Ich glaube, man darf nicht vergessen, das hat ja alles zu dieser Selbstinszenierung, zu dieser Figur gehört. Wie gesagt, der große Erfolg als Schriftsteller war vorbei, es hat sich quasi ein neues Feld gesucht und ist der rasende Reporter geworden oder Journalist, der gute, hilfsbereite Mensch. Das sind ja alles, wie gesagt, ohne es wieder in die Psychologie abzugleiten. Aber das macht schon alles Sinn. Wie gesagt, ich glaube auch, dass er sich selbst ein Lügengebäude aufgebaut hat, das dann halt irgendwann einmal krachend in sich zusammengestürzt ist. Aber das ist alles Teil einer Selbstinszenierung, die der Jack Unterweger dort eine Zeit lang ziemlich erfolgreich sich zusammenzimmert hat, ja.
Aber bei dem Gespräch mit euch, eben wo er diese ganzen Dinge erzählt hat, wart ihr euch da schon sicher, dass er es ist?
Ich nicht.
Damals war ich auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe gewusst, die Spur ist heiß. Ja. Aber ich war nicht überzeugt, dass es ist, und zwar deshalb nicht. Das war ja, bevor man gewusst hat, dass er in Köfloch war und bevor der Haftbefehl entstanden ist. Überzeugt war ich dann, wie ich gewusst habe, der war zum fraglichen Zeitpunkt in Köfloch. Das war eine Woche später nach unserem Gespräch.
Erzähl mir bitte, was ist dann nach dieser Woche passiert, also in Köfloch?
Ich habe die Kollegen in den Bezirksredaktionen kontaktiert und habe gebeten, sie mögen in ihren Terminkalendern nachschauen, ob es irgendwo zu den fraglichen Zeitpunkten, das waren eh nur zwei, wie die Prostituierten verschwunden sind, er einen Termin in der Steiermark hatte. Mhm. Und die Kollegin Lasochenko aus der Volzberger Redaktion sagt, du, ich habe da eine Lesung eingetragen in Köflach. Da war der Jack Unterweger dort, es ist nur ein einziger Interessent gekommen und die Lesung wurde abgesagt und er ist frustriert weg. Und genau eine halbe Stunde später ist die Prostituierte in der Grazer Volksgartenstraße verschwunden. So genau zusammenpasst, und das hat man dann auch nachvollziehen können. Das war dann Auslöser für den Haftbefehl. Und dann ist allerdings die ganze Geschichte hat sich dann noch sehr dramatisch entwickelt.
Ja, den Haftbefehl gab es am 13. Februar 1992.
Richtig. Von 11. Jänner weg hat man gewusst, es ist immer heißer. Die Spur zum Unterweger wird immer heißer. Dann der Haftbefehl, also der Hinweis aus Köflach, das war Auslöser für den Haftbefehl. Dann habe ich gewusst, Unterweger wird observiert, kann nicht viel passieren, abgesprochen gehabt mit den Ermittlern. Und wir haben eine Geschichte vorbereitet, wir haben drei Seiten vorbereitet, die kann mich an die Schlagzeile erinnern, Haftbefehl gegen Jack Unterweger. Und innen haben wir eine Grafik gehabt, mit den Wiener, wo die Wiener Prostituierten aufgefunden worden sind, wo die Grazer Prostituierten aufgefunden worden sind und die Vorarlbergerin. Und das haben wir eine Woche lang schon in Evidenz gehabt, wir haben es nur nicht bringen können. Und dann am entscheidenden Tag, ich habe gewusst, die Kriminalbeamten fahren nach Wien, es gibt eine Besprechung im Ministerium und circa um 2:30 hat es geheißen, wird der Unterweger verhaftet, der schon zu dem Zeitpunkt Tage vorher schon observiert worden ist. Ja, ich habe dann, ich wollte mich noch vergewissern, so was ausgemacht, bevor wir unsere Story bringen, wie schaut es aus, ist er tatsächlich in Haft? Habe aber keinen Kriminalbeamten erreichen können. Es hat ja, das war ja nicht so, dass jeder Handy gehabt hat, sondern es haben zwei Leute Handy mitgehabt, dass die absichtlich nicht abheben oder der eine absichtlich nicht abhebt. Das habe ich ja nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist der Unterweger auf die Westautobahn gefahren. Dann ist gesagt worden, ist gefunkt worden ins Sicherheitsbüro, was soll man tun? Lassen lässt zum Fahren, der kommt eh wieder zurück. Da ist er nach St. Gallen und der wollte auch wieder zurück. Aber ich habe dann mich entschieden, dass wir mit der Story in die Öffentlichkeit gehen und nicht mehr länger zuwarten, weil ich kann es nicht gegenchecken, ob in Haft ist oder nicht. Wir fahren einfach mit der Geschichte. Bin davon ausgegangen, dass eh nichts mehr passieren kann, weil er eh observiert wird. Und dann hat eine Frau aus der Oststeiermark, die mit ihm ein Verhältnis gehabt hat, kurzfristig, und ihn gekannt hat, die Zeitung um 5:30 oder um 6, das war so eine Kolportage, in die Hand gekriegt und hat gelesen, Haftbefehl gegen Jack Unterweger, und hat ihn in St. Gallen angerufen. Und dann hat Unterweger gesagt, nee, wenn das so ist, da war er in Begleitung seiner 16-jährigen Freundin, dann fahren wir gleich nach Zürich und von Zürich nach Miami. Und dort ist er dann, glaube ich, drei Wochen später verhaftet worden. Dann ist Folgendes passiert. Unterweger hat sie ja dann selber eingebracht und selber seine Auslieferung forciert. Er wollte unbedingt nach Österreich ausgeliefert werden.
Weil er Angst gehabt hat, oder?
Hintergrund war der, dass man inzwischen ja schon gewusst hat, dass vier Morde, die auf seine Kappe gehen, in Los Angeles gibt, in Kalifornien. Und dort gibt es die Todesstrafe. Und das wollte er umgehen, oder davor wollte er sicher sein und hat seine Auslieferung forciert.
Die aus der, dem Auslieferungsantrag wurde stattgegeben. Wir nehmen an, die österreichische Staatsanwaltschaft hat auch darauf bestanden, die Verhandlungen in Österreich zu führen?
Natürlich, weil ja erst da dort war zwar Vorarlberg, aber nachdem die Steirer von den Steirern das ausgegangen ist, hat das die Grazer Staatsanwaltschaft übernommen. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie der Jack Unterweger mit von zwei FBI-Leuten gebracht worden ist am Wiener Flughafen, wo ich dabei ist, er lächelnd ausgestiegen und so getan, als wäre nichts.
Ja, dann kam es zum Prozess am Grazer Strafgericht. War das ein langer Prozess? Hat man da viele Beweise gehabt? Wie ist
naja,
das
Beweise.
Das war ja eigentlich eher ein Indizienprozess.
Es war ein Indizienprozess, es hat in Wahrheit keine Beweise gegeben.
Es hat gegeben Faserspuren, die man bei der Prostituierten in Vorarlberg gefunden hat.
Das waren keine Sachbeweise,
oder? Ja schon, Faserspuren sind Sachbeweise. Echt? Und diese Sachbeweise hat natürlich der Staatsanwalt vorgelegt. Und dann hat man ein Haar gefunden in seinem Auto, das bereits am Schrottplatz war. Das konnte man gerade noch retten vor der Vernichtung und untersuchen. Und da ist ein Haar gefunden worden von der Prostituierten in Prag. Das war nämlich der letzte Mord, wie man dann feststellen hat können, nach seiner Verhaftung, dass er das auch in Prag einen Mord begangen hat. Man hat ein Haar gehabt und man hat Faserspuren gehabt. Man hat die Faserspuren kriminaltechnisch ausgewertet in der Schweiz, in Zürich, bei der Kantonspolizei. Und man hat erstmals in Österreich, das war der Einstieg, eine DNA-Untersuchung gegeben. Und die war sehr eindeutig und hat gegen ihn gesprochen. Also es war auch ein Sachbeweis, diese DNA-Spur.
Er wurde dann schuldig gesprochen für 9 Morde. Für 2 wurde er nicht schuldig besprochen, weil die Leichen anscheinend in so einem Zustand waren, dass man die Todesursache nicht mehr hat feststellen können.
Kurz vielleicht zum Prozess noch. Ich war beim Prozess auch dabei und er hat ja immer seine Unschuld beteuert. Also er hat immer gesagt, er sitzt unschuldig und es ist eine Hexenjagd und sie wollen ihm die Morde unterschieben und er weiß nicht und er hat es nicht notwendig, weil er ohnehin ein reges Frauen- und Sexualleben hatte. Also warum sollte er Frauen umbringen? Das war die Situation beim Prozess. Er hatte 2 Verteidiger sogar, nur als Detail, einen ziemlich bekannten Wiener Verteidiger. Nachdem die aber gemerkt haben, dass der in Österreich nicht, also in Graz nicht so gut ankommt, hat er einen zweiten Verteidiger noch bekommen, der für ihn das Ganze irgendwie, der volksnäher war, aber das hat dann auch nichts mehr geholfen.
Und da 2 Staatsanwälte gegeben.
Es gab zwei Staatsanwälte, also wie gesagt, großer wochenlanger Prozess, mit dem Ergebnis eben einer Verurteilung in 9 Fällen, wenn ich mich richtig erinnere. Also wegen 11 angeklagt und in 9 Fällen für schuldig bekannt. Es gab dann internationale Zeugen, also es sind FBI-Beamte aus Amerika als Zeugen in Graz befragt worden, eine eigene Expertin, Wissenschaftlerin, die eine Knotenexpertin, weil da ging es darum, dass die Büstenhalter, mit denen einige Opfer erdrosselt wurde, bestimmten Knoten aufgewiesen haben und dass die alle ähnlich oder gleich waren und das hat eben diese Expertin ausgesagt. Das heißt, die Schlinge um Jack Unterweger ist während dieses Prozesses im Wald immer enger geworden.
Wie stand es damals um die öffentliche Meinung? Hat er noch die Gesellschaft, die nach seiner und während seiner ersten Haft auch noch hinter ihm gestanden ist, hat er die noch hinter sich gehabt?
Ich glaube eher nein. Es hat zwar einige Leute und auch einige Frauen gegeben, die sich nach wie vor auch wie ein Haftwart für ihn eingesetzt haben und für ihn gekämpft haben, für Gerechtigkeit und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, solche Typen werden schnell in den Himmel gehoben und genauso schnell wieder fallen gelassen. Und ich glaube, dass das bei ihm schon der Fall war. Und es kommt noch eines dazu, diese Leute, diese Faszination hält nur so lange an, solange sie im Gefängnis sind. Wissen, und wenn die wieder ein normales Leben führen, und dann ist auch die Faszination weg. Und wenn dann noch so eine Erfolglosigkeit dazukommt, wie bei ihm, dann ist, wie gesagt, diese Faszination und dieses irgendwie fasziniert sein vom Bösen, das hält nicht lange vor und das war beim Unterweger der Fall.
Und er hat doch auch, ich glaube, schon während des Prozesses davon gesprochen, dass er nicht lebendig in Haft gehen
will. Ja, definitiv. Der Jack Unterweger hat einen Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht und er wusste, er wird nicht mehr ins Gefängnis zurückgehen. Das heißt, mit der Urteilsverkündung war für ihn klar, dass er Selbstmord begehen wird. Und ich sage mal, das wurde ihm nicht sehr schwer gemacht. Es ist üblich, dass nach Verurteilungen bei solchen Kapitalverbrechen dem Verurteilten möglichst keine Möglichkeit gegeben wird, Selbstmord zu verüben. Das heißt, es wird den Leuten alles abgenommen, von Gürtel über Schuhbänder und alles, womit man eben Selbstmord verüben könnte. Faktum ist, dass der Jack Unterweger in seine Zelle gegangen ist und sich mit dem Band seiner Trainingshose offenbar erhängt hat. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, warum wurde ihm dieses Band gelassen? Also ich behaupte, es wurde nicht sehr viel dafür unternommen, um zu verhindern, dass er Selbstmord verübt.
Mhm. Jetzt Jahrzehnte später, obwohl ihr gemeinsam an diesem Fall gearbeitet habt, schätzt ihr ihn doch ein bisschen unterschiedlich ein. Hans, ich glaube, du siehst ihn in allen Fällen, in denen er angeklagt war, schuldig.
Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass es war, dass der richtige Täter verurteilt worden ist, weil es gibt seither keinen einzigen Mord, der ähnlich gelagert ist, der den ähnlichen Modus operandi aufweist wie diese Serie. Also für mich war das eindeutig der Jack Unterweger.
Du bist da etwas skeptischer, Bernd.
Leider nach wie vor, und das ist eigenartig zu beschreiben. Wie gesagt, ich war während der Ermittlungen, während des Prozesses ziemlich fest davon überzeugt, dass er zumindest nicht alle Morde begangen hat. Und nach allen Regeln der Vernunft müsste ich jetzt der Meinung vom Hans sein. Eigenartigerweise sagt mein Bauch nur immer was anderes. Mein Bauch sagt, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube mittlerweile auch, dass er einen Großteil dieser Morde verübt hat. Aber wie gesagt, ein Rest von einem Bauchgefühl bleibt, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihm Sachen quasi zugeschanzt haben, die er dann möglicherweise doch nicht war. Wie gesagt, die Vernunft, mein Kopf müsste sagen, natürlich war es, mein Bauch sagt teilweise noch immer was anderes, obwohl das völlig absurd ist. Vielleicht resultiert es auch daraus, und das kommen wir wieder an den Beginn zurück, dass ich noch immer festhalte an diesem, dass ich ein Mensch bessern kann, dass ein Mensch ein verkorkstes Leben führt, dann zu schreiben beginnt und auf dem Weg der Literatur, wenn man so will, zu einem besseren Menschen wird. Vielleicht will ich unbedingt daran glauben. Und wie gesagt, das möchte ich noch immer glauben, obwohl es wieder aller Vernunft ist. Mhm.
Ja, faszinierender Fall. Und damit sage ich danke fürs Gespräch, unseren Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees.